Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Es strecken sich empor auch die Schornsteine des Aluminiumkombinats von Dulcea. Man sieht sie als erstes aus dem hügeligen Hinterland, bevor der Abstieg in die Stadt beginnt. Sie und das dunkle Band der Donau, das in einer weiten Schleife an der Stadtpromenade vorbeizieht. Dulcea hat immer von und mit der Donau gelebt. Der Fluss ist schwer und gelbbräunlich. Es sind nur noch wenige Kilometer, bis er erschöpft ins Meer fließen darf. Die Donau verbindet wie eine Nabelschnur Rumänien mit Deutschland und dem restlichen Westeuropa. Was im Westen erodiert, wird hier wieder angelagert. Was dort weggeworfen wird, taucht eines Tages hier wieder auf. Nichts geht verloren, der Westen wird im Osten rezykliert. So entstand das Donaudelta, so entsteht heute noch die jüngste Erde des Kontinents. Was hier hingegen nicht in den Himmel wächst, sind die Wünsche der Menschen, die wissen, dass sie am Ende des Landes und Europas leben. Ein etwas besseres Leben, ein paar Euro mehr am Monatsende und einen guten, langen Sommer, damit sie viele Touristen ins Delta fahren können, das würde schon genügen. Aber Europa kommt auch nach Dobrogea. Auf den vielen abgerundeten Hügeln, die oft vereinzelt dastehen und aussehen wie der Buckel eines gestrandeten Wals, gibt es Windräder. Weiße, schlanke Silhouetten, die den Kirchtürmen Konkurrenz machen. Der Dobrogea-Wind wird geschätzt. Er kommt aus Russland, aus einer Richtung, aus der nie etwas Gutes kam. Aber derselbe Wind bringt Modernität, Entwicklung, Zukunft. Die Windräder erheben sich in einsamen Gegenden. Man sieht sie bis zum Horizont, in einer Landschaft, die nur aus dünnem Gras besteht. Einer Landschaft, in der bis vor kurzem, sobald es dunkel wurde, kein Licht mehr zu sehen war. Als wären Land und Mensch und Erinnerung ausgelöscht worden. Jetzt leuchten langsam die Positionslichter des Fortschritts. Die Windräder stehen auch neben den wenigen Dörfern auf der Straße nach Dulcea. Sie stehen sozusagen im Hinterhof der armseligen Bauernhöfe. Wenn der Bauer morgens seinen Hof verlässt, mit seinem fügsamen, treuen Pferd, dann ziehen sie beide an deutscher Ingenieurskunst vorbei. Der Bauer und sein Pferd, eine Schicksalsgemeinschaft. Der Karren ist klein und schmal, als zöge der Bauer seinen eigenen Sarg hinter sich. Vielleicht will er, wenn seine Zeit gekommen ist, sich nicht mehr anstrengen müssen, nur noch nach hinten kippen.
Herzlichen Dank für diesen schönen Einstieg aus einem Buch, über das wir heute bei Literradio sprechen möchten. Zuallererst sage ich herzlich willkommen, Alexander Peer.
Hallo, freue mich auch hier zu sein.
Den Text, den du eben angelesen hast, ist?
Das ist ein Auszug aus dem Beitrag von Katalin Dorian Floresco, Ein Ort am Ende der Welt, heißt diese Kurzgeschichte. Und es ist einer von 12 Texten, der in dem Band Schreibende Nomaden entdecken Europa erschienen ist.
Du bist der Herausgeber dieses Buches, das schon 2019 im Limbus Verlag erschienen ist. Nomadentum als solches gibt es ja in Europa eigentlich nicht mehr oder so, wie man es sich romantischerweise vorstellt. Aber was sind denn dann schreibende Nomaden oder schreibende moderne Nomadinnen?
Also ein starker Impuls für die Entstehung dieses Buches waren sicher Aufenthalte in Literaturhäusern, in Residenzen, verstreut in Europa. Dadurch habe ich die Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die hier in diesem Buch versammelt sind, zumindest im Wesentlichen. Ich glaube, ein paar habe ich auch bei Literaturfestivals kennengelernt. Und dieses Privileg, anderswo sein zu können, das heißt, einige Monate in einem anderen Land zu leben, dort zu schreiben, das war für mich schon von Anfang an ein bisschen mit dem Auftrag verbunden, auch mit der Pflicht, dann diese Region auch zu durchdringen und kennenzulernen. Und vielleicht eben literarisch zu verwandeln, literarisch aufzuarbeiten. Und so habe ich letztlich auch die Kolleginnen angeregt, über Regionen zu schreiben, die besondere Spuren hinterlassen haben in ihrer Biografie, aber vielleicht auch in ihrem Werk. Bei Florescu ist es klarerweise so, er wurde in Rumänien geboren. Es ist die Region seiner Kindheit, in die er immer wieder zurückkehrt. Die Familie ist dann Anfang der 80er Jahre ausgewandert in die Schweiz. Und ich glaube, das ist auch so ein exemplarisches Schicksal für Europa, dass hier doch eine Mobilität vorhanden ist, größer als man glauben möchte. Und auch lange existierende eiserne Vorhang und die Blockbildung haben das nicht verhindert, haben das natürlich sehr erschwert und unterbunden, aber nicht völlig verhindert, dass Menschen, die in Europa geboren sind, durchaus unterschiedliche Orte Europas kennenlernen, während ihrer Lebensreise gewissermaßen. Das ist natürlich auch die Nomadenqualität, die da drinnen steckt. Natürlich ist es nicht zu vergleichen mit den Reitern, die in den asiatischen Steppen unterwegs sind und das ganze Jahr in Bewegung sind. Aber ich finde, der Gedanke des Nicht-Sesshaftseins gerade heutzutage sehr wichtig. Ich meine, man muss jetzt nicht immer die ganz starken Kulturbotschaften voranstellen, aber mich ängstigt schon ein gewisser Nationalismus, der in Europa wieder aufkeimt. Und ich denke, Nomadentum ist auch eine Möglichkeit, gegen ein etwas enges Verständnis von Zugehörigkeit anzudenken.
Nomadentum, das heißt, ich bewege mich durch Europa, ich erfahre neue Gegenden, es erweitert meinen Geist, es erweitert vielleicht auch meinen Horizont, aber ist es dann zwingend notwendig, immer die eigenen Grenzen oder die eigene Komfortzone quasi zu verlassen, um etwas neu zu entdecken, neu inspiriert zu werden? Es gibt ja doch immer wieder auch Schreibende, die diese Reisen ja tatsächlich ausschließlich nur im Kopf vornehmen, oder?
Das ist mir auch wohl vertraut und dagegen gibt es gar nichts zu sagen. Ich möchte fast sagen, ich bin ein Meister des Eskapismus, ja. Aber ich finde, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, literarisch zu arbeiten. Und eine Möglichkeit ist sicherlich, den Ort, den man kennt, zu verlassen, um dann in einer Begegnung, die oft vielleicht auch irritierend ist, nicht? Das sind ja in vielen Texten auch verschiedene Absurditäten oder groteske Situationen, die dann zum Schreiben animieren, wo auch das Verständnis des Normalen überprüft wird, ja, des eigenen Normalen, des verinnerlichten Normalen, das vielleicht gar nicht hinterfragt wird und dann durch eine Konfrontation eine vielleicht wohltuende Irritation auch erfährt. Aber wie gesagt, ich meine, in der Literatur, Karl May Position. Man sitzt gewissermaßen in Dresden und kann von der Gefängniszelle aus dann die ganze Welt bereisen. Und das ist hochfaszinierend. Und ich habe ja selber auch ein, zwei Texte geschrieben, wo ich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Land war, sondern aufgrund meiner Imagination und dann danach, um das nochmal zu überprüfen, dann eine Reise angetreten habe, um da auch einen Wirklichkeitsabgleich zu vollziehen.
Welchen Stellenwert hat so ein schreibendes Nomadentum in dem Kontext, andere Kulturen oder andere Länder verstehen, andere Menschen verstehen zu lernen? Früher war es ja tatsächlich so, dass sehr wenige Leute auf Reisen gehen konnten und das, was die wenigen, die gereist sind, geschrieben haben, war für viele einfach auch das Einzige und Großartige in der Vermittlung. Welchen Stellenwert hat das jetzt?
Also da könnte ich drei verschiedene Beispiele nennen. Zunächst einmal einen ganz pragmatisch-politischen. Wie ich 2010 das erste Mal länger in Rom war, habe ich jeden Abend um den Hauptbahnhof, Termini Stazione, die Menschen gesehen, die dann mit ihren Schlafsäcken sich dann hingebettet haben, um eben zu schlafen. Da ist mir natürlich klar geworden, aha, da ist schon ein drängender Migrationsdruck aus Afrika vorhanden und war medial nicht präsent unbedingt in den österreichischen oder auch deutschen Medien, dass da ein Problem vorhanden ist, das Italien nicht lösen kann. Das heißt, auf dieser Ebene kann man sagen, man ist vielleicht ein Reporter, ja, der aktuelle Themen wahrnimmt und dann auch eventuell in einen Text aufnimmt oder einfach auch im Gespräch weitergibt, so wie wir das jetzt gerade machen. Ja. Es ist ja nicht immer nur der schriftliche Text, die literarische Erzählung, sondern vielleicht auch die mündliche Weitergabe. Auf einer zweiten Ebene ist es natürlich sehr interessant, danach zu suchen, dass es ähnliche Themen gibt, ja, in Familiengeschichten, ja, egal ob die jetzt in Andalusien sind, im Burgenland oder im Livland, in Lettland. Ja, also es gibt vielleicht ähnliche Familiengeschichten, die mit Verlusterfahrungen durch Kriegssituationen, auch Exilsituationen zu tun haben, die mit Umbrüchen politischer Natur zu tun haben, die im Gespräch dann erfahrbar werden. ich kann mir natürlich vieles anlesen, das ist schon klar. Also natürlich kann man auch über all diese Länder und diese politischen Verwerfungen etwas lesen. Aber ich glaube, wenn man auf der Reise ist, ist man durchlässiger. Man ist wahrscheinlich auch dadurch empfänglicher für die Geschichten anderer. Und wenn es die Bereitschaft gibt, diese Geschichten zu erzählen, dann ist vielleicht der Literat oder die Literatin sind dann noch die stärksten Chronisten auch dieser Gegenwart. Ja, die haben auch mehr Platz als vielleicht der Zeitungsreporter. Und die Reportage, die literarische Reportage ist ja auch eine wunderbare Form, die im Feuilleton noch Platz findet und in Büchern leider immer weniger. Und im Prinzip ist das auch eine Kollektion von sehr, sehr guten Feuilleton-Texten in diesem Band Schreibende Nomaden entdecken Europa.
12 Texte sind in dem Buch enthalten, 12 sehr unterschiedliche Texte. Was findet sich da so drinnen?
Mir war es wichtig, eine formale Vielfalt auch abzubilden. Andreas Dreschers Text zum Beispiel ist ein wirklich sehr ungewöhnlicher Zugang, mit Orten und Stereotypen zu arbeiten von Europa. Und ich finde das ganz wichtig auch in der Ergänzung zu den vielleicht klassischen politischen Texten, die halt bestimmt Problemfelder aufzeigen und damit auch zugänglich machen, dass man eben auch einen Text hat, der vielleicht auch mehr surrealistische Qualitäten beinhaltet. Es gibt natürlich eine Vielfalt an Regionen, die auf diese Art literarisch durchdrungen werden. Es war aber klar, dass das unmöglich ist, jetzt irgendeine Art von umfassender Darstellung zu leisten. Ich meine, da müsste man ja wirklich Jahrzehnte arbeiten und es gibt ja auch verschiedenste Formate, jetzt erinnere ich ganz kurz an Europa lesen vom Wieser Verlag, die natürlich auch schon seit Jahren sehr schöne Bände zusammenstellen, meistens aber mit Texten, die ja schon bereits publiziert wurden. Das, in diesem Fall sind das ja alles Erstpublikationen. Das war mir schon auch wichtig, dass das eben nicht eine Zweitverwertung ist, sondern dass dieses Buch ein originäres Buch ist und auch ein originelles Buch. Die inhaltliche Ausrichtung habe ich den teilnehmenden Autorinnen natürlich schon offen gelassen, aber dass dieser Titel Schreibende Nomaden entdecken Europa programmatisch ist, versteht sich von selbst. Also es geht auch um die Entdeckungserfahrungen, die man macht an anderen Orten, die durchaus persönliche Erfahrung, dass die also auch auf jeden Fall reingeholt werden soll. Und dieser Gedanke, was ist überhaupt Europa, hat mich natürlich immer beschäftigt. Ja, also ist das jetzt einfach nur eine antike Idee, die überhöht wird, oder ist das jetzt auch irgendwie eine Art Pragmatismus? Wir sind nun mal Nachbarn, also müssen wir miteinander auskommen und wie machen wir das? Dann haben wir diese Formel gefunden der Europäischen Union, aber wie veränderungsfähig ist sie mit ihren Institutionen, mit ihren Interessensausgleich zwischen den verschiedenen Beteiligten, Parlament und Kommission und so weiter. Und wie sehr spielen da auch diese Mitgliedstaaten eine Rolle? Aber jedenfalls, das sind viele politische Überlegungen, die da reinspielen. Ich meine, es ist immer noch ein literarisches Buch. Das heißt, es versucht einfach auch auf der Ebene der Erzählung die Erfahrung zu gestalten und zu vermitteln.
Das Buch ist ja bereits 2019 erschienen. Ich habe es jetzt nochmal durchgelesen und du in deinem ersten Beitrag redest zum Beispiel von der ökologischen Apokalypse, die 2019 wirklich großes Thema war. Mittlerweile kennen wir die Pandemie, wir wissen von Corona, Lockdown, das sind alles Begriffe, die damals in unserem Alltag überhaupt noch nicht präsent waren. Das heißt, es hat sich wirklich radikal was verändert, vor allem auch dahingehend, dass dieses Europa als großes Ganzes, als Gemeinschaft mit der Reisefreiheit, die auch zum Zeitpunkt dieses Buchs noch existent war, die gibt es so im Moment nicht mehr.
Natürlich gibt es die im Moment nicht, aber ich bin zumindest guter Hoffnung, dass das wenn nicht in diesem Jahr, doch im nächsten, übernächsten Jahr sich dann doch wieder so bessert, zumindest die Reisefreiheit. Was allerdings verabsäumt zu werden scheint, ist, dass man keine einheitliche Sozialpolitik jetzt formuliert. Das wäre vielleicht eine gute Chance gewesen, angesichts eben einer solchen Gesundheitskatastrophe zu sagen, ja, schauen wir, dass wir die Europäische Union nutzen, um da eine einheitliche Sozialpolitik auch zu formulieren. Ja. Aber klar, dass das eher utopischen Charakter hat, weil natürlich die Nationalregierungen noch immer entscheidend sind für die Politik des einzelnen Landes. Aber grundsätzlich das Vorwort, das ist ein Stichwort gewesen in dieser Liste an Themen. Die ökologischen Herausforderungen, die verschwinden sicherlich leider nicht durch die Pandemie. Die sind einfach jetzt nur ein bisschen medial in den Hintergrund getreten und die werden noch sehr, sehr viel Zusammenhalt erfordern und sehr viel auch Bekenntnis zu einer Wende im Ökosozialen. Die Innovationen müssen forciert werden, klarerweise. Energiefragen beschäftigen mich sonst auch sehr, hat zwar jetzt weniger mit Literatur zu tun, wobei in dem einen Text ja auch die Windräder sogar vorkommen, den ich gerade eben vorgelesen habe. Das ist übrigens ein interessantes Phänomen, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich habe im Saarland dann mit jemandem gesprochen, dass die Menschen regen sich dann so über diese Windräder auf. Und das ist irgendwie eine Sache, die vor 20 Jahren schon mal aufgekommen ist, diese ästhetische Verschandelung der Landschaft. Und dann gibt's auch das Thema in der Dobrogea. Jetzt werden überall Windräder gebaut und unsere schöne Landschaft verändert sich so. Also das ist für mich ein bisschen skurril, aber auch ein Punkt, wo man sagt, ein gemeinsames Thema in Europa, ja, wie geht man eigentlich um damit, dass man die Landschaft verändert, ja, und dass man nicht vor Angst erstarrt und die Scheu verliert. Gut, wenn wir das weiterhin haben wollen, also wenn wir nicht zurück wollen auf das Fahrrad, um unseren Strom zu erzeugen, dann müssen wir eben die alternativen Energieformen forcieren und dann ist Wind natürlich eine ganz starke Qualität, neben Solar und vielleicht auch Wasserkraft in manchen Ländern. Also wenn wir weg wollen vom Atomkraft und natürlich vom Petrozeitalter, dann geht's nicht anders. Aber jedenfalls, es ist sicherlich so, dass ich in diesem Vorwort einfach ein paar Grundthemen aufgerufen habe, die einfach den Zusammenhalt erfordern. Weil das ist ja klar, dass das nicht eine Lösung sein kann des Einzelnen, sondern nur des Kollektivs.
Aber was doch immer so ein bisschen drinnen steckt, ist so eine Art von Nostalgie, oder? Früher war das ja alles viel schöner und jetzt wird alles hässlich und neu und anders. Und wenn man diese Texte liest, dann konservieren sie ja doch auch einen bestimmten Eindruck. Aber Nostalgie wäre hier das falsche Wort, oder?
Ja, Nostalgie, finde ich, passt bei diesen Texten tatsächlich nicht. Ich meine, es ist eher so, dass diese Orte, die der Vergangenheit angehören, auch da kann man wieder auf das aktuelle Beispiel verweisen, ja, wieder besucht werden und geprüft werden. Was hat sich da verändert? Und finde ich noch ein ähnliches Gefühl von damals, aber nicht dieses Überstülpen quasi der Gegenwart mit dem Vergangenen. So quasi, egal, das passiert ja, kann ja jedem passieren, ja. Wenn man nach 20 Jahren in das einstige Stammlokal kommt und krampfhaft versucht, ja, das gleiche Jugendgefühl dann zu beleben, dann ist das irgendwie auch ein bisschen peinlich wahrscheinlich. Oder zum Scheitern verurteilt. Aber auf jeden Fall ist es für mich ja immer wieder diese Verknüpfung des Vergangenen mit dem Gegenwärtigen. Also ich finde, so macht natürlich Geschichte schon Sinn. Ja? Also was ist vielleicht auch da, aber nicht sichtbar, ja, von dem Vergangenen? Das ist ja, glaube ich, eine Frage, die immer wieder auch in diesen Texten verhandelt wird. Ja.
Politik steckt in diesen Texten auch dahingehend drinnen, vor allem im ersten Beitrag wird klar auch von Grenzen gesprochen. Er beschreibt auch ganz zu Beginn, dass tatsächlich hinter uns ein paar Jahrzehnte relativ friedvolles Zusammenleben in Europa liegen. Und die letzten Jahre merkt man aber, dass Nationalismus erstarkt, Werte wie Heimat oder kulturelle Identität werden wieder hoch und höher gehalten. Etwas, das sich für meinen Geschmack gerade letztes Jahr nochmal verstärkt hat.
Das ist auf jeden Fall ein starkes Thema von Matthias Navrats Text. Der heißt ja auch Grenze und Utopie. Und er verwebt da sehr, sehr gut seine eigene Familiengeschichte in eine allgemeine Beobachtung, dass die Zugehörigkeit stärker eingefordert wird. Also das kommt auch in der einen Passage vor, die ich dann eben nachher noch lesen werde. Also es ist interessant, das Wort Heimat ist ja ein Kompositor, das oft an erster Stelle genannt wird, ja. Und wenn man jetzt statt Heimatgefühl Gefühlsheimat hätte, ja, dann ist das wahrscheinlich viel entlasteter, ja, dieses Wort, ja. Also Heimat als Wort im zusammengesetzten Hauptwort beansprucht die ganze Aufmerksamkeit, ja. Und wenn nur auf dieser einen einfachen sprachlichen Ebene, wenn man das anders betrachtet, dann glaube ich, könnte man das Wort auch wieder ein bisschen befreien von diesem Druck, ja. Und gleichzeitig ist es ja schon, ich meine, da kann man ja auch verweisen auf die jetzt ein paar Jahre schon zurückliegende Kampagne von Alexander Van der Bellen, wo er zum ersten Mal wieder dieses Wort Heimat verwendet hat, in Abgrenzung auch der sehr rechtskonservativen Positionen. Also eine Zugehörigkeit zu haben und zu verlangen und danach zu suchen, ist ja völlig normal, glaube ich. Das, was aber hier natürlich problematisiert wird, dass aufgrund von äußerlichen identitären Eigenschaften, identitär passt in dem Fall vielleicht doppelt sogar, also dass sozusagen eine klare, dass die Sprache sofort etwas aussagt über den Menschen, wo er hingehört. Ja? Also eine klare sozusagen Zugehörigkeit eingefordert wird und ich finde das sehr, sehr bedenklich natürlich und sehr schwierig, weil diese vielleicht eben neueren EU-Partner, sagen wir jetzt einmal konkret eben Polen, weil das ja auch in diesem Text vorkommt, und Ungarn, also sich da schon als sehr wenig solidarisch zeigen und auch oft, was jetzt zum Beispiel juristische Themen betrifft, tatsächlich auch Entwicklungen rückgängig machen wollen, die in den letzten Jahrzehnten ja doch, sagen wir mal, zum liberalen Grundverständnis Europas gehört haben.
Für mich steckt da immer ganz große Angst dahinter. Und wenn ich dann so Texte lese, wie in diesem Buch, dann nimmt mir das in gewisser Weise auch wieder die Angst. Also ich habe schon gemerkt, dass dieses Lesen auch befreit, weil es irgendwie zeigt, dass ein anderer Zugang möglich ist, ein angstbefreiter Zugang sozusagen.
Auf jeden Fall. Also die komme ich wieder auf den Matthias Navrat-Text zurück. Die Positionen dieses Textes sind klare Benennung von Themen, die da sind, aber er bleibt dann nicht verhaftet in einer pessimistischen Diagnose, sondern er zeigt ja eigentlich auch dann Lebenswege der Befreiung, beziehungsweise auf der kreativen Verwandlung vielleicht dieser familiären Verknotungen und Verstrickungen. Und grundsätzlich ist es ja auch seine Lebensgeschichte, wäre ja ein gutes Beispiel dafür, dass das auch überwunden werden kann, ja, dass man eben sich dann zu einer Nation bekennen muss. Ansonsten hat man alles Recht verspielt, da zu sein oder irgendwie mitzuwirken an dem großen Ganzen. Ich denke, es ist vielleicht gut, wenn ich diese Passage jetzt lese, ja. Das ist also ein kurzer Auszug aus Matthias Navrats Text Grenze und Utopie, und zwar gibt's hier die Zwischenüberschrift Identität. In der Stadt Opole gab es bei Kriegsende, da sie noch Oppeln hieß, circa 170 Einwohner. Die Deutschen waren geflohen und wurden von der Roten Armee in Lager gesteckt. Meine Oma, die aus Stanislawow im Osten des Vorkriegspolen stammt und zwangsweise nach Oppeln umgesiedelt wurde, erzählt mir, dass sie in eine leere Stadt kam. Und dass sie in den folgenden Monaten immer mehr Freunde und Freundinnen aus ihrer Kindheit auf den Straßen traf. Bald war halb Stanislawow in Opole. Ähnliches wird auch von Wroclaw gesagt. Halb Lwów hat sich in der neuen polnischen Stadt Wroclaw wieder getroffen. Der Krieg hatte den Menschen nicht nur geistig entwurzelt, indem er die industrielle Vernichtung Millionen Unschuldiger für viele einen endgültigen Bruch mit irgendeinem Gott besiegelte, sondern er hat auch Millionen ganz konkret, nämlich geografisch, entwurzelt. Ich werde, wenn ich mit meinem Roman Die vielen Tode unseres Opas Jurek, der in Opole spielt, auf Lesereise bin, fast bei jeder Lesung gefragt, ob ich mich als Deutscher oder als Pole fühle, da ich zwar in Polen 10 Jahre verbracht habe, dann aber mein restliches Leben in Deutschland lebte. Als was fühlen Sie sich, werde ich gefragt. Ich antworte dann, ich bin in Opole geboren. Meine Oma, mütterlicherseits, stammt aus Stanislawow, ehemals Ostpolen, heute Ukraine, wo vor dem Krieg Juden, Polen und Ukrainer lebten. Sie spricht Polnisch. Mein Opa, mütterlicherseits, stammt aus Warschau und sprach Polnisch. Er lernte aber während des Krieges und seiner Internierung in Auschwitz I Deutsch. Später war er glühender Kommunist. Meine Oma väterlicherseits stammte aus Warschau, war aber Tochter eines deutschen Vaters und einer polnischen Mutter, sprach deshalb sowohl Polnisch als auch Deutsch. Einer ihrer Brüder fiel an der Ostfront als Wehrmachtssoldat. Sie war die einzige in meiner Familie, die später, als sie schon nach dem Krieg in Opole lebte, überzeugte Katholikin war und jeden Sonntag in die Kirche ging. Mein Opa väterlicherseits, ihr Mann, stammte aus Ojimek in Oberschlesien. Er sprach Polnisch und Deutsch. Seine Mutter stammte aus Frankreich. Diese Großeltern väterlicherseits haben nach dem Krieg kein Wort Deutsch mehr gesprochen, über 40 Jahre lang. Sie waren polnische Staatsangehörige und hatten angesehene Berufe und viele Freunde. und ich habe mich als Kind nie gefragt, woher sie genau kamen. Erst nach unserer Auswanderung wunderte ich mich, dass sie in Bamberg, wo sie mit uns mitgekommen waren, von einem Tag auf den anderen Deutsch sprechen konnten.
Vielen Dank für dieses zweite Lesestück. Schön ist in dem Buch ja auch, dass viele von den Autoren und Autorinnen auch Fotos beisteuern konnten, die sie ausgewählt haben. Dass sie in Schwarz-Weiß abgedruckt sind, hat wahrscheinlich jetzt eher einen finanziellen Aspekt. Tatsächlich lässt das aber einen ganz speziellen Eindruck bei mir.
Also Schwarz-Weiß-Fotografie hat natürlich per se etwas Künstlerisches und es passt, glaube ich, auch sehr gut zur Stimmung dieser Texte. Ja. Das sind auch eben Erkundungen der Familiengeschichten und des Vergangenen. Und früher war die Farbfotografie ja nicht so üblich. Insofern passt Schwarz-Weiß sehr gut dazu. Na, und es ist natürlich auch mehr, dieses Schwarz-Weiß hebt natürlich auch den Blick mehr sozusagen auf die Distanz, also sozusagen die Betrachterposition. Ja, es wird nicht sozusagen, man wird nicht von dem Bild so stark vereinnahmt, sondern man beobachtet eher, was passiert da, was wird da dargestellt. Und für mich war es insofern wichtig, weil ich mir gedacht habe, diese Orte, die jemand als Schreibender bereist, die sind mit vielen Begegnungen und interessanten Motivfindungen verbunden. Und wenn es diese Bilder gibt, dann finde ich es einfach sehr gut, wenn sie auch in dem Buch einen Platz finden. Und eben Matthias Navrat hat da auch ein paar sehr schöne Bilder aus Opole eben. Und bei anderen Geschichten, wo es auch mehr um Regionen geht, dann sind natürlich da auch Panoramen zu sehen von Städten oder von Landschaften. Und es gibt immer wieder auch Platz für die eine oder andere überraschende, skurrile Situationskomik auch. Und das, finde ich, ist auch eine Qualität von Europa. Also wo wäre der europäische Humor ohne dem jüdischen und vielen anderen? Und das ist ja etwas, was glaube ich, tatsächlich auch Ost- und Westeuropa schneller zusammenbringen kann als vieles andere. Ja.
Ich glaube, wir müssen fast am Ende unseres Gespräches uns jetzt quasi formell bedanken bei all denen, die da einen Beitrag gestiftet haben für dieses Buch, die da wären.
Also neben Matthias Navrat mit Grenze und Utopie und auch Katalin Dorian Floresco, Ein Ort am Ende der Welt, möchte ich noch die weiteren Autorinnen nennen. Daniel Wisser, Werner Rohner, Sabine Bockmühl, Andreas Drescher, Helmut A. Niederle, Isabella Feimer, Peter Wawetzinek, Ahmed Kabdullah und Ulrike Ulrich, Erwin Uhrmann und Paula Schneider.
Herausgegeben von dir, Alexander Peer, und erschienen im Limbus Verlag, Die schreibenden Nomaden entdecken Europa. Ich bin gespannt, ob du dich diesem Thema weiterhin auch widmen wirst oder ob du vielleicht deinen Kontinent erweitern wirst auf die ganze Welt.
Tja, da bin ich auch gespannt. Ja, diese Frage ist natürlich sehr groß gefasst, aber ich denke, ich bin dem Reisen, bleibe ich aufgeschlossen und das wird mich selbst dann auch wahrscheinlich immer wieder neu verführen, ja, zu Texten und zu literarischen Projekten. Ich denke, dass diese Anthologie jetzt einmal fürs Erste reicht. Das ist ja auch immer eine große Arbeit, so ein Buch zu erstellen. Und es ist vor 2 Jahren erschienen, jetzt kam doch die Pandemie auch dazwischen, weil es hätte noch 1-2 Veranstaltungen gegeben. Aber vielleicht wird da noch was nachgeholt. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, dass es Bücher gibt, die versuchen, Europa als Thema, als Ganzes zu fassen. Das kann ja auch auf der Romanebene sein oder eben auf der Anthologieebene. Und was mir auch wichtig ist, noch einmal zu betonen, das ist ja auch eine Kooperation von Autorinnen aus 4 Ländern, nicht? Wir haben deutsche Autorinnen aus der Schweiz, aus Liechtenstein und auch aus Österreich. Das war für mich ein Ansinnen, zu versuchen, zumindest diesen Dachraum mit Liechtenstein abzudecken, weil anders wäre das natürlich produktionstechnisch nicht möglich gewesen mit unterschiedlichen Sprachen und Übersetzungen. Aber auf jeden Fall war es mir wichtig zu sehen, einfach auch zwischen diesen Ländern gibt es ja manchmal gar nicht so viel Übereinstimmung oder so viel Bekanntheit, sagen wir mal so. Also man arbeitet so nebeneinander her und dann ist es auch gut, einfach die Arbeit der Kolleginnen aus den Nachbarländern ein bisschen kennenlernen zu können. Das ist sicherlich auch eine Intention dieses Buches.
Also an Aktualität fehlt es den Texten nicht, das kann ich bestätigen. Auch wenn wir jetzt 2021 haben, kann man das Buch lesen, als wäre es gerade eben erst erschienen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Alexander Peer. Ich möchte noch einen Satz von dir aus deinem Beitrag vorlesen, der da lautet: Das Fremde ist letztlich auf das, was lohnt, sich schriftstellerisch zu eigen zu machen. Und das möchte ich jetzt so ein bisschen als Botschaft mitgeben, auch an alle anderen, die sich auf Reisen begeben, vielleicht das eine oder andere auch mal festzuhalten.
Vielen Dank für das Zitat und vielen Dank für das Gespräch.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.